Gut, die Übrigen. Das Thema der Übrigen ist tatsächlich ein wichtiges biblisches Thema. Das Thema der Übrigen beginnt auf den allerersten Seiten der Bibel und zieht sich praktisch durch die ganze Heilige Schrift bis in das letzte Buch der Bibel, bis in die Offenbarung hinein. Überall kommt das Thema der Übrigen vor. Es ist kein Randthema. Es kommt sehr häufig vor. Und nicht zuletzt wegen dieser seiner Prominenz, wegen seiner Häufigkeit, ist das Verständnis der Übrigen auch ein uradventistisches Thema. Denn wir sagen, wir sind ein Volk des Buches, für uns ist die Bibel wichtig. Und wenn die Bibel oft über ein bestimmtes Thema redet, dann tun wir gut daran, uns mit dieser Thematik auch zu beschäftigen und sie auch kennenzulernen. Und das wollen wir gerne beachten und befolgen als Adventisten. Nun, wenn ihr das Thema der Übrigen in der Bibel betrachtet, stellt ihr fest, dass die Thematik oft, nicht immer, aber sehr oft mit dem Volk Gottes zu tun hat. Und mit der Frage, wer Gottes wahres Volk ist. Und wir werden uns damit beschäftigen, im Laufe dieser Woche auch, welche Kriterien die Bibel im Zusammenhang mit den Übrigen nennt, um zu identifizieren, was Gott an seinem Volk wichtig ist und woran man Gottes Volk tatsächlich erkennen kann. Kann man Gottes Volk tatsächlich erkennen? Die Frage der Übrigen hat also, und jetzt gebrauche ich mal einen Fachausdruck, mit unserer Ekklesiologie zu tun. Die Ekklesiologie, das ist die Lehre von der Kirche. Ekklesia, das ist das griechische Wort für Gemeinde, für Kirche. Ek und Kaleo heißt herausgerufen. Die Gemeinde sind also diejenigen, die von Gott herausgerufen worden sind. Und die Frage der Übrigen hat mit unserem Gemeindeverständnis, mit der Ekklesiologie zu tun. Wer sind wir als siebenten Tags-Adventisten? Sind wir eine christliche Kirche von vielen? Sind wir als siebenten Tags-Adventisten besser als andere Christen? Kommen nur Adventisten in den Himmel? Kennt nur Gott die Seinen? Das ist zum Beispiel eine These, die in diesem Büchlein vertreten wird, das euch vielleicht bekannt ist. Das ist ein Buch, das neuerdings weit verbreitet ist und als Missionsbuch gilt, das unsere Glaubenspunkte darstellen soll. Ist ganz neu veröffentlicht worden im Jahr, jetzt muss ich gerade schauen, wo es hier steht. Ich glaube 2008 war es, dass es rausgekommen ist. 2008, Saatkorn Verlag in Lüneburg, Hoffnung, die uns trägt. In diesem Buch wird angedeutet, dass Gott die Seinen kennt. Und ich stelle euch gleich eine Frage. Wenn nur Gott die Seinen kennt, was wird dann damit impliziert? Bitte. Dass wir sie nicht erkennen können. Wenn nur Gott die Seinen kennt, wenn nur der Herr die Seinen kennt, wie das dann ausgeführt wird, dann impliziert das, dass die Übrigen eigentlich nicht sichtbar sind, dass nur Gott sie kennt, dass sie nicht identifizierbar sind unbedingt von unserer Seite. sind die übrigen eine sichtbare, eine erkennbare Gruppe von Menschen? Gibt es ganz bestimmte Kennzeichen der übrigen, anhand deren man feststellen kann, wer die übrigen sind? Ist die Auffassung von den Übrigen ein Brechreiz, wie das ein bekannter Gastredner vor nicht allzu langer Zeit in Deutschland einmal formuliert hat, der uns eigentlich übel werden lässt? Oder wie ein anderer Prediger meinte, wir müssen diesen Punkt von den Übrigen, so hat er gesagt, wir müssen diesen Punkt endlich aufgeben und zugeben, dass wir nichts Besseres sind als die anderen. Wir müssen Buße tun und uns dafür bei den anderen entschuldigen und endlich anfangen, von den anderen Kirchen zu lernen. Das ist der einzige Weg, um als Gemeinde gesund zu werden. Was ist denn unser Verhältnis zu den anderen Kirchen? Was ist das Verhältnis der Übrigen zu den anderen christlichen Kirchen, zu den anderen Gläubigen? Ist es nicht anmaßend anderen Christen gegenüber, wenn wir als Siebenten-Tags-Adventisten behaupten, die Übrigen zu sein? Vor allem, wenn wir mal ganz ehrlich und offen in unsere eigenen Reihen blicken, gibt es da nicht so viel Unvollkommenes bei uns Adventisten? Gibt es nicht andere aufrichtige und treue Christen in anderen Kirchen auch, die ihren Glauben vielleicht noch viel ernsthafter ausleben als viele von uns? Kann das Konzept der Übrigen auch auf andere treue, aufrichtige Christen in anderen Kirchen übertragen werden? Oder vielleicht auch auf andere treue, aufrichtige Gläubige in anderen Religionen? Im Islam, im Buddhismus, im Judentum? Vielleicht unter dem säkularisierten Menschen? Sind die Übrigen sichtbar oder sind sie unsichtbar? Kann man die Übrigen mit einer kirchlichen Organisation identifizieren? Oder müssen wir die Übrigen ohne eine solche Identifikation einer Organisation definieren? Ihr merkt, das sind allerhand Fragen, die ich hier stelle. Und wir werden diesen Fragen im Laufe dieser Woche auch nachgehen. In letzter Zeit haben einige Adventisten unsere eigene Identifikation als Gemeinde der Übrigen zunehmend hinterfragt. In einem Artikel einer Gemeindezeitschrift hieß es vor einiger Zeit: Gott schaut heute aus nach den Übrigen. Wir können diese Übrigen sein. Damit wird natürlich auch ausgedrückt, dass die Gemeinde, so wie sie es heute gibt und wie es heute um sie steht, nicht wirklich die Übrigen sind. Wir können das sein, aber es ist nicht notwendigerweise so, dass wir das sind. Viele, die in die Gemeinde hineinblicken, die sehen Verweltlichung, die sehen theologische Kompromisse, die stellen eine fehlende Hingabe an die Botschaft fest, an die gegenwärtige Wahrheit, und die bezweifeln, dass die Gemeinde, dass die Kirche, die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten tatsächlich den Status der Übrigen besitzt. Und euch ist das vielleicht auch bekannt. Es gibt eine ganze Gruppierung, eine ganze Richtung innerhalb der Adventisten, die sich von der Gemeinde abgespalten haben, die eine eigene Organisation gegründet haben, die damit auch eine eigene Zeitschrift herausgegeben haben. Und diese Zeitschrift kursiert auch in unseren Reihen. Ich kriege sie auch regelmäßig zugeschickt, obwohl ich sie nie abonniert habe, aber sie schicken sie mir regelmäßig zu. Missionarisch sehr rege. Zeitschrift trägt den Namen Stimme der Übrigen. Und da haben wir es. So, die Gemeinde ist Babylon geworden, ist abgefallen. Jetzt brauchen wir die Stimme der Übrigen. Wir brauchen eine neue Gruppierung, wir brauchen eine neue Richtung, die sich organisatorisch auch bildet, um dem gerecht zu werden, weil es in der Gemeinde so schlecht aussieht, weil so viel Stolz und Arroganz und Lieblosigkeit und Sünde und Kompromisse und Streit zu finden ist. Kann man da tatsächlich von der Gemeinde der Übrigen reden? Und ihr merkt schon, das sind nur einige Fragen, die ich hier anschneide als Einleitung in unsere Thematik, mit denen wir uns in den nächsten Tagen näher beschäftigen werden. Das sind keine leichten Fragen. Und ich kann euch auch nicht versprechen, dass ich auf jede Detailfrage eine Antwort habe, aber diese Fragen, die ich angeschnitten habe, sind wichtige Fragen. Und es sind Fragen, die es wert sind, von der Bibel her untersucht und beantwortet zu werden. Denn mit der Frage der Übrigen rütteln wir an einem uradventistischen Thema. Mit der Frage der Übrigen geht es um unser Selbstverständnis als Gemeinde der siebenten Tagsadventisten. Das sage nicht nur ich, dieser Meinung ist auch die Generalkonferenz. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber in diesem Jahr, 2009, hat die Generalkonferenz und dort das Biblical Research Institut an der Generalkonferenz, das Biblische Forschungsinstitut, ein neues Buch herausgegeben. Das erste Buch zu diesem Thema überhaupt. Und es trägt den Titel Toward a Theology of the Remnant. Über eine Theologie der Übrigen. Das ist das erste Buch, das die Adventgemeinde herausgebracht hat, wo die Frage der Ekklesiologie, also die Frage, wer wir als Gemeinde sind, was uns als Gemeinde auszeichnet, gründlich behandelt wird. Und ihr habt verschiedene Autoren, ihr habt verschiedene Theologen aus der ganzen Welt, die von der Generalkonferenz gebeten wurden, beauftragt wurden, verschiedene Artikel zu schreiben über das Alte Testament, über das Neue Testament, über die Übrigen bei Ellen White und ihre Aussagen dazu, über das Verständnis der Übrigen in der Adventgeschichte und so weiter. Ein sehr lesenswertes Buch, das sehr gründlich arbeitet, und sie schreiben, dass ein Thema, das im Augenblick eine heiße Kartoffel ist. Das ist ein Thema, das wird intensiv diskutiert. Und es ist wichtig, dass wir als Gemeinde zu diesen Fragen auch gute biblische Antworten kennen. Diese Frage der Übrigen, diese Frage nach unserem Selbstverständnis als Kirche, hat Auswirkungen auf viele andere Bereiche der Theologie. Und mir ist es deshalb wichtig, dass ich das am Anfang erwähne, damit ihr seht, das ist jetzt kein Randthema, das ist nicht so, dass man sagen kann, naja, also die Übrigen, okay, kannst das so sehen und ich habe meine andere Meinung zu den Übrigen, das braucht man nicht so eng sehen. Hauptsache, wir halten den Sabbat, Hauptsache, wir glauben, dass Jesus Christus wiederkommt, dann sind wir schon gute Adventisten. So einfach ist es nicht. Das Thema der Übrigen hat viele, viele Auswirkungen auf andere Bereiche unseres Selbstverständnisses und unserer Theologie. Ich erwähne nur ein paar, damit ihr seht, dass das ein Thema ist, das Breitenwirkung hat. Von der Frage der Übrigen leitet sich auch die Frage unserer Mission ab. Wer sind wir eigentlich? Wen laden wir ein, Adventisten zu werden? Wenn wir Menschen aus Babylon herausrufen sollen, wie die Bibel sagt, kommt heraus aus Babylon, mein Volk. Wenn wir Leute aus Babylon herausrufen sollen, wohin sollen wir sie denn rufen? gibt es da eine sichtbare, erkennbare Gruppe, der sich Leute anschließen können, eine Sammelbewegung gewissermaßen, all derer, die Gott treu sind und seinen Kriterien entsprechen. So die Frage der Mission. Wie betreiben wir Mission, wenn wir nicht die Übrigen sind, wenn wir Teil der Übrigen sind, wenn die Übrigen also viele andere aufrichtige Christen in anderen Kirchen und wie manche behaupten, wir werden das dann später sehen, wenn wir uns mit der eigenen Adventgeschichte beschäftigen, wo ich aufzeige, welche Auffassung die Pioniere gehabt haben zu diesem Thema und wie sich im Laufe der Zeit gewisse Veränderungen eingeschlichen haben in diesem Verständnis und wie neue Gedanken aufgekommen sind. Manche behaupten neuerdings, dass es Übrige auch in anderen Religionen gibt. Unter den Treuen im Islam zum Beispiel, die sogenannten Hanif, die Leute, die im Islam an Jesus Christus glauben und die insgeheim auch zu den Übrigen gehören. Es hat also Auswirkungen auf unsere Mission. Wie begegnen wir solchen Leuten? Wie verkündigen wir das Evangelium diesen Leuten? Wie erreichen wir sie? Wie laden wir sie ein? Was bedeutet es, wenn wir mit unserer Botschaft andere Menschen erreichen wollen? Was bedeutet das für unseren Auftrag in der letzten Zeit? Um all diese Fragen angehen zu können, ist es gut, wenn wir zuerst einmal auf unsere Wurzeln blicken. Nur wer gut verwurzelt ist, der kann auch wachsen und lebendig sein. Ohne Wurzeln kann man nicht leben. Und deshalb ist es gut, auf die biblischen Wurzeln zu schauen. Und ich möchte mit euch jetzt in die Bibel hineingehen und zuallererst einmal schauen, was sagt die Bibel zu diesem Thema. Und wir fangen im Alten Testament an. Wir werden dann vom Alten Testament ins Neue Testament hinübergehen, schauen, was sagt das Neue Testament, wie führt das Neue Testament diesen Gedanken weiter. Und dann werden wir ins letzte Buch der Bibel gehen, in die Offenbarung, und werden wir in der Offenbarung intensiver den Aspekt der Übrigen betrachten. Und von dort aus, vor diesem Hintergrund, gehen wir dann in unsere eigene Geschichte. Ihr Lieben, wer die Geschichte nicht kennt, hat ein berühmter Philosoph gesagt, wer die Geschichte nicht kennt, ist dazu verdammt, dieselben Fehler zu wiederholen, die in der Vergangenheit begangen wurden. Wenn wir unsere eigene Geschichte nicht kennen, dann wissen wir auch nicht, wo wir herkommen, und dann verstehen wir auch nicht, warum es manche Kontroversen, Auseinandersetzungen und andere Auffassungen gibt und wie das einzuordnen ist. Deshalb schauen wir uns dann unsere Adventgeschichte an. Wie haben die Pioniere das gesehen? Wie hat sich das in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Und dann schauen wir auch, was hat das für eine Bedeutung in unserem Verhältnis zu anderen Christen, mit denen wir ja auch auskommen wollen und die wir erreichen wollen. Okay, fangen wir bei der Bibel an. Das Thema der Übrigen läuft wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Übrigens, ich trage jetzt ein paar Sachen vor und ihr könnt ruhig mitschreiben. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Vor allen Dingen dann, wenn es Fragen zum Verständnis sind. Wenn ihr etwas nicht versteht, was ich sage, dann ist es besser, ihr meldet euch und wir können die Sache klären, als dass ihr die ganze Zeit da sitzt und euch überlegt, was meint der Bruder Hasel da jetzt und verstehe jetzt überhaupt nicht, wovon er redet. Das sind böhmische Dörfer für mich. Dann meldet euch. Aber wenn ihr Fragen habt zu Sachen, wo er sagt, das würde mich jetzt aber auch noch interessieren oder das wäre ein interessantes Thema, dann stellt diese Fragen, stellt zurück. Schreibt sie euch auf, damit ihr sie nicht vergesst. Vielleicht beantworte ich die ein oder andere Frage ein paar Minuten später und sie ist automatisch beantwortet. Und wenn nicht, dann können wir anschließend noch ins Gespräch eintreten, okay? Aber wenn ihr wichtige Verständnisfragen habt, wo ihr irgendwas nicht folgen könnt, meldet euch gleich. Ich habe gesagt, dass vom ersten Buch der Bibel, vom Buch Genesis, erstes Buch Mose bis in die Offenbarung, das Thema der Übrigen auftaucht. Und es ist so, dass es einige Worte gibt, die in der Bibel verwendet werden. Ich habe gesagt, es ist ein Thema, das oft vorkommt, nur um euch einen kleinen Einblick zu geben. Es gibt etwa 6 verschiedene hebräische Worte, die für unsere deutschen Begriffe Übrige, übrig geblieben, übrig gelassen, überlebt und so weiter verwendet werden in der deutschen Bibel. Etwa 6 verschiedene Worte. Es gibt einige Worte, die werden öfter verwendet. Insgesamt kommt diese Thematik im Alten Testament alleine über 540 Mal vor. Das ist also nicht nur, dass das ein, zwei Mal erwähnt wird am Rand, sondern hunderte von Malen. Und im Neuen Testament dann weiter. Ich belaste euch jetzt nicht mit diesen hebräischen Worten Sa'ar zum Beispiel oder Palat oder Malat oder Sarit, die für diese Begriffe der Übrigen verwendet werden. Aber wir schauen uns einige Beispiele in der Bibel zusammen an, wo diese Worte vorkommen und dadurch wird das dann besser deutlich, denke ich. Mein verstorbener Onkel Gerhard Hasel hat seinerzeit eine Doktorarbeit geschrieben, eine Dissertation, die bis heute grundlegend ist für dieses Thema der Übrigen. Er hat über die Übrigen geschrieben in der Bibel, von den ersten Anfängen bis ins Buch Jesaja, zu den Propheten. Und diese Dissertation und seine Ergebnisse, die er vorgestellt hat, werden auch in nicht-adventistischen Kreisen von anderen Theologen bis zum heutigen Tag geschätzt und als die führende Arbeit zu der Thematik anerkannt. Und ich möchte euch hier eine kurze Definition geben, was das Ergebnis ist, und dann schauen wir uns an, wie sich das tatsächlich zeigt. Wenn ihr die Übrigen studiert in der Bibel, dann stellt ihr fest, dass das Motiv der Übrigen an entscheidenden Wendepunkten der Geschichte auftaucht, wo das menschliche Leben und die menschliche Existenz von einer Auslöschung, von einer Katastrophe bedroht ist. Häufig, wo es also um Fragen der Vernichtung geht, wo es Fragen der Auslöschung geht, wo wichtige Punkte der Heilsgeschichte sind, da taucht die Thematik der Übrigen auf. Im Alten Testament, im Neuen Testament, bis ans Ende genauso. Man könnte also ganz einfach das so definieren, dass man sagt, die Übrigen sind Menschen, die eine Katastrophe, ein Gericht durchlebt haben, überlebt haben, die übrig geblieben sind. Ja? Es geht bei den Übrigen also immer um eine Konfrontation um Leben und Tod vor dem Hintergrund eines Gerichtes. Sehr interessant. Das ist der Hintergrund. Mal jetzt ganz allgemein gesagt. Wir schauen uns das gleich noch genauer an. Wo ein Teil einer Nation, wo ein Stamm, wo ein Teil der Familie, einzelne Leute eine solche Katastrophe, ein solches Unheil überlebt haben und den Kern gebildet haben, den Nukleus für eine zukünftige Neuanfang, für eine neue Gemeinschaft, eine neue Generation. Und deshalb verwundert es auch nicht, dass das Thema der Übrigen in der Bibel, in der Heilsgeschichte Gottes, eine ganz unverzichtbare Rolle spielt. Es geht gewissermaßen um den Rahmen, der zwischen Gericht und Erlösung gespannt ist. Gericht und Erlösung. Und da spielen die Übrigen eine Rolle im Plan Gottes. Und ich glaube, die Bibel versucht dadurch eine Antwort auf diesen Konflikt zu geben, dass Gott ein Volk Gottes erwählt hat, dieses Volk Gottes aber von Gott abfällt, ihm untreu wird, Schuld auf sich lädt und Gott und den Bund mit Gott nicht hält, den Bund mit Gott bricht, von Gott abfällt und dadurch mit seiner eigenen Zerstörung konfrontiert wird, mit der völligen Vernichtung und gleichzeitig mit dem Bestreben Gottes, dieses Volk trotzdem nicht auszulöschen, sondern einen Samen übrig zu lassen, einen Rest übrig zu lassen, der das Heilsversprechen Gottes fortführt. Wenn ihr die vielen, vielen Hunderten von Texten im Alten Testament zu den übrigen betrachtet, dann kann man die übrigen vielleicht in drei Typen charakterisieren, in drei Kategorien. Und das möchte ich jetzt versuchen und euch anhand von Beispielen zeigen, wie das in der Bibel verwendet wird. Es gibt drei Möglichkeiten zu sehen, wo Übrige in der Bibel vorkommen. Wenn ich das jetzt unterteile, dann ist das natürlich eine willkürliche Einteilung. Das überschneidet sich zum Teil auch, das hängt miteinander zusammen. Das kann man nicht ganz messerscharf trennen, aber es hilft trotzdem, die Fülle von Aussagen der Übrigen unterschiedlich einzuordnen, damit man das im Überblick besser erkennen kann. Die erste Überschrift würde ich geben, die historischen Übrigen. Die historischen Übrigen. Was meine ich damit? Wenn ich von historischen Übrigen rede, dann sind das eine Gruppe von Menschen, die historisch, geschichtlich eine Katastrophe überlebt haben, die sonst zu ihrer Auslöschung, zu ihrer Vernichtung geführt hätte. Und das ist jetzt zunächst einmal ganz allgemein, noch nicht mal unbedingt religiös motiviert, aber manchmal auch religiöse Aspekte sind dabei. Es gibt im Alten Testament wieder und wieder Beispiele, wo Leute einer Katastrophe entronnen sind. Das kann eine Naturkatastrophe sein, das kann die Katastrophe eines Krieges sein, das kann die Vernichtung sein, die irgendwie stattfindet, irgendwelche anderen Umstände, und die eine solche Katastrophe überleben. Wenn zum Beispiel die Israeliten, die nach Babylon deportiert werden, der Vernichtung Babylons übrig geblieben sind, dann werden diese Israeliten, die von Jerusalem nach Babylon geführt werden, als Übrige bezeichnet. Hier haben wir so eine Katastrophe, in dem Fall eine militärisch-politische Katastrophe. Das Volk Gottes wird vernichtet, die Hauptstadt wird vernichtet, aber ein paar bleiben übrig, die werden als Gefangene nach Babylon geführt. Häufig finden wir den Begriff Übrige im Zusammenhang mit den historisch Überlebenden von Israel und Juda, die nach einer nationalen Katastrophe am Leben blieben. Schlagen wir mal ein paar Texte auf. 2. Könige, einfach nur als Beispiel. 2. Könige, Kapitel 19 und dort der Vers 30 und 31. 2. König, Kapitel 19. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Und dort der Vers 30 und Vers 31. Da habt ihr das Konzept, das Thema der Übrigen in so einer nationalen Katastrophe geschildert. Ich lese. Und was vom Hause Juda errettet und übrig geblieben ist, wird von Neuem nach unten Wurzel schlagen und oben Frucht tragen. Denn von Jerusalem werden ausgehen, die übrig geblieben sind, und die Erretteten vom Berg Zion. Der Eifer des Herrn Zebaoth wird solches tun. Also hier haben wir eine Gruppe von Leuten aus Israel, die eine solche Katastrophe, solches Gericht überlebt haben. Sie werden als Übrige bezeichnet. In Kapitel 25 im gleichen Buch, 2. Könige 25, Vers 11. Kommt dieser Gedanke auch vor, jetzt ganz allgemein gesprochen, damit ihr seht, Das Thema der Übrigen hat auch ganz allgemein einen Platz in der Bibel, ist nicht nur immer gleich theologisch motiviert. Hier heißt es, 25 Vers 11, das Volk aber, das übrig war in der Stadt und die zum König von Babel abgefallen war und was übrig war von den Werkleuten, führte Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, weg. Also hier habt ihr auch Leute, die einfach übrig geblieben sind, etwas überlebt haben. Als die Übriggebliebenen von Jerusalem im Jahr 586 vor Christus nach Babylon deportiert wurden, blieben nur wenige im Land Juda zurück und wurden dort als Übrige bezeichnet. Die Juden, die später unter Serubabel von Babylon nach Palästina zurückgekehrt sind, wurden von den kleinen Propheten, von den postexilischen Propheten, also von den Propheten, die nach dem Exil in Babylon geschrieben haben, als die Übriggebliebenen vom Volk bezeichnet. Schlag da mal auf den kleinen Propheten Haggai. Ich muss ja immer suchen, bis man ihn findet, weil er so kurz ist. Aber gleich im ersten Kapitel, Kapitel 1, Vers 12. Habt ihr diesen Gedanken? Hier geht es also um die, die von Babylon nach Jerusalem zurückkehren. Haggai, Kapitel 1, Vers 12. Da gehorchten Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester, und alle übrigen vom Volk, der Stimme des Herrn, ihres Gottes, und den Worten der Propheten, des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Und wenn ihr in Kapitel 2, Vers 2 schaut, da heißt es auch, und sage zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Zodaraks, dem Hohepriester, und zu den übrigen vom Volk. Und die kommen dann zurück. Ihr findet etwas Ähnliches auch im Propheten Sacharja, Kapitel 8, also kurz danach. Sacharja, Kapitel 8, Vers 6. So spricht der Herr Zebaoth, erscheint dies auch unmöglich in den Augen derer, die in dieser Zeit übrig geblieben sind von diesem Volk, sollte es darum auch unmöglich erscheinen in meinen Augen, spricht der Herr Zebaoth. Und in Vers 11 und Vers 12 im gleichen Kapitel, Sacharja 8, Vers 11 und Vers 12, aber nun will ich nicht wie den vorigen Tagen verfahren mit denen, die übrig geblieben sind von diesem Volk, spricht der Herr Zebaoth, sondern sie sollen in Frieden sehen. Und ich will denen, die übrig geblieben sind von diesem Volk, das alles zum Besitz geben. Also in den prophetischen Büchern findet ihr viele Beispiele, wo die Überlebenden einer solchen Katastrophe als die Übrigen bezeichnet werden. Und das Interessante ist, die Übrigen bleiben nicht in allererster Linie erhalten und am Leben, weil sie so gut sind, weil die einzelnen Mitglieder der Übrigen so gut wären, sondern sie bleiben am Leben durch Gottes gnädige Liebe und sein Erbarmen. Obwohl man eine Gruppe natürlich auch als treu bezeichnen kann, wird der Status der Übrigen nicht aufgrund ihrer Treue ihnen verliehen, sondern auf Grundlage von Gottes Gnade. Gott ist gnädig und deshalb macht er nicht endgültig Schluss. Verdient hätten sie es allzumal. Vorzuweisen haben sie nichts. Woher weiß ich das? Es gibt ein paar Texte im Alten Testament, die das andeuten oder deutlich machen, dass es eigentlich Gottes Gnade und Gottes Souveränität ist, die uns am Leben erhält, die sein Volk am Leben erhält. Wenn ihr den Propheten Amos einmal aufschlagt, findet ihr so etwas. Amos Kapitel 5, Vers 15. Schaut, es ist so: Wenn es keine übrigen gäbe, dann gäbe es auch keine Zukunft für das Volk. Wenn es nicht diesen Rest gäbe, der eine Katastrophe überlebt, dann wäre es endgültig aus. Und wer ist es, der dieses Volk jetzt am Leben erhält? Wer ist es, der die Kraft dazu gibt? Wer ist es, der dieses Wunder bewirkt, dass etwas hier tatsächlich noch einmal neu anfangen kann? Wir lesen das im Amos und ich denke, dann machen wir mal eine Pause, damit wir nicht ununterbrochen hier nur durchreden, sondern ihr Gelegenheit habt, ein bisschen Wasser zu trinken, frische Luft zu schnappen und dann gehen wir in die zweite Runde. Amos Kapitel 5, Vers 15. In Amos 5, Vers 15, da gibt es ein Wörtchen, das diesen Sachverhalt zur Sprache bringt. Es ist das Wörtchen vielleicht. Amos schreibt: Hasset das Böse und liebt das Gute. Das ist ein klarer Auftrag, dass man sich richtig verhalten soll, dass man das Böse lassen soll, dass man das Gute tun soll. Das ist der Auftrag. Aber jetzt beachtet, wie der Amos weiterführt. Er sagt: Hasset das Böse und liebt das Gute, richtet das Recht im Tor. Es geht hier um die Gerechtigkeit. Vielleicht wird der Herr, der Gott Zebaots, doch gnädig sein denen, die von Josef übrig blieben. Da habt ihr den Gedanken der Übrigen. Vielleicht lässt Gott doch jemanden übrig. Oder geht in Joel Kapitel 2, Prophet Joel, Kapitel 2, Vers 14. Da habt ihr das Wort, wer weiß. Ja? Joel Kapitel 2, Vers 13 und 14. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, bekehrt euch zu dem Herrn, euren Gott, Vers 13, denn er ist gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Treue und Güte und es gereut ihn bald die Strafe. Wer weiß, ob es ihn nicht wieder gereut und er seinen Segen zurücklässt, sodass ihr opfern könnt, Speisopfer und Trankopfer dem Herrn, euren Gott. Ja. Oder im Buch Jona, Kapitel 3, Vers 9, da sagt der Jona etwas ganz Ähnliches. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Ich weiß, diese Ausdrücke, die drücken natürlich die Hoffnung aus, bringen die Hoffnung zur Sprache, dass Gott gnädig sein wird, aber sie deuten auch an, und das ist der Punkt, den ich machen möchte, sie deuten auch an, dass Gott souverän ist. Gott muss uns das nicht geben, weil wir das verdient haben. Er gibt es uns, weil er gnädig ist. Schaut, wen erwählt Gott am Anfang? Er erwählt Israel. Warum erwählt er Israel? Weil Israel so ein tolles Volk ist, weil Israel so viel vorzuweisen hat, weil Israel so gehorsam war. Nein, er sagt, Israel war das kleinste der Völker, das verachtetste, das, was am wenigsten vorzuweisen hat. Das ist ja tatsächlich interessant. Keine der antiken Hochreligionen, keine der Weltmächte hat Gott erwählt. Aber dieses kleine, unscheinbare Volk Israel, das erwählt er. Warum? Aus lauter Liebe und Barmherzigkeit, aus Gnade. Und aus seiner Liebe und Gnade erhält er diesem Volk Israel auch immer wieder einen Rest. Denen, die ihm treu sind, die ihn lieb haben und die ihn fürchten. Okay, diese Gruppe von Menschen, das ist die erste Schlussfolgerung, die ich ziehe, und dann machen wir Pause. Diese Gruppe von Menschen, die eine solche Katastrophe überlebt haben, stellen eine sichtbare Gruppe von Leuten dar. Diese Menschen, die diese Katastrophe überlebt haben, sei es die Zerstörung Jerusalems, sei es die Rückkehr aus Babylon, sei es andere Katastrophen, diese Gruppe ist keine unsichtbare Gruppe, ist keine ahistorische Gruppe, die in der Geschichte keinen Platz hat, sondern eine sichtbare, eine erkennbare, eine identifizierbare Gruppe von Menschen, die aus Babylon zurückgekehrten Menschen waren eine organisierte, sichtbare Gruppe von Menschen. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt und ich sage gleich noch was dazu, Augenblick noch. Im Alten Testament ist Gottes Volk nie unsichtbar. Wenn ihr die Bibel lest, Gottes Volk ist immer eine sichtbare Größe. Gottes Volk besteht immer aus Menschen im Alten Testament, die zum Beispiel durch eine öffentliche Zeremonie in den Bund eingetreten sind. Im Alten Testament war die öffentliche Zeremonie die Beschneidung. Im Neuen Testament habt ihr auch ein sichtbares Zeichen, durch das ein Mensch in den Bund mit Gott und in seine Gemeinde eintritt. Was ist denn im Neuen Testament das Zeichen? Na, die Taufe. Aber ganz gewahr. Und ist die Taufe was Unsichtbares? Nein. Und ihr findet keine einzige christliche Kirche, keine, auf der ganzen Welt keine, wo die Taufe keine Rolle spielt. Es gibt unterschiedliche Kirchen mit unterschiedlichen Auffassungen über Taufe. Wir können darüber reden, was die richtige Form der Taufe ist, durch Besprengen, durch Begießen, durch Untertauchen. Da gibt es unterschiedlichste Auffassungen, aber es gibt keine christliche Kirche, keine, die ohne Taufe auskommt. Für alle Kirchen ist die Taufe unverzichtbarer Bestandteil, dass man zum Christentum dazugehört, in der einen oder anderen Form. Und Taufe ist nie etwas Unsichtbares. Es ist immer ein öffentliches Zeichen, das vor der Welt, vor Gott, vor der Gemeinde sichtbar macht, ab jetzt gehört dieser Mensch sichtbar zum Kreis der Gläubigen, zur Kirche dazu. So, Gottes Volk im Alten Testament ist nicht unsichtbar, sondern besteht immer aus Menschen, die in einen öffentlichen Bund eintreten, den Gott mit ihnen schließt. Und diesem Bundesvolk gibt Gott auch seine Bundesworte. Wir nennen die Bundesworte gewöhnlich 10 Gebote. Aber im Alten Testament werden sie die Worte des Bundes genannt. Es sind 10 Worte des Bundes. Am Sinai schließt Gott den Bund. Gott wählt sich ein Volk aus, nicht weil das Volk irgendwelche Verdienste vorzuweisen hat. Es erlöst das Volk, es errettet das Volk und dann gibt Gott dem Volk, mit dem er einen Bund schließt, seine Worte, wie sie in diesem Bund als befreite Leute leben können. Lesen wir zum Schluss 5. Mose, Kapitel 7, Vers 6 und folgende. 5. Mose, Kapitel 7 und dort ab Vers 6. Denn 5. Mose, Kapitel 7 und dort Vers 6 bis Vers 10. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Sondern warum hat Gott es erwählt? Sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. Zuerst kommt also Gottes Erlösung, Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten. Und erst nach der Erlösung gibt Gott die Bundesworte am Sinai. Die Gebote kommen nicht vorher, sondern erst nachher. Und ich habe das in früheren Kurzbibelschulen schon erwähnt. Ich wiederhole es hier einfach nochmal, weil es so ein wichtiger Gedanke ist. Die Gebote sind nicht der Weg zur Erlösung, sondern die Gebote sind der Weg der Erlösten. Das ist ein großer Unterschied. Bevor der Sinai kommt, kommt der Exodus, der Auszug aus Ägypten. Und wie hat Gott sein Volk aus Ägypten befreit? Was hat Israel dazu beigetragen? Sehr wenig. Wer hat das Wasser geteilt? Wer hat die Plagen geschickt? Wer hat das alles gemacht? Es ist ein Wunder Gottes gewesen. Alles, was Israel tun musste, um erlöst zu werden, ist diesem Gott vertrauen. Diesem Gott gehorchen und folgen. Und nachdem das Volk Israel erlöst ist, gibt Gott ihm die 10 Gebote. Nicht als Weg zur Erlösung, sondern als Weg der Erlösten. Die Leute, die befreit worden sind, können jetzt als freie Menschen, die die Erlösung erfahren haben, auch seine Gebote halten. Wer das nicht verstanden hat, für den werden die Gebote nie richtig verständlich. Der wird die Gebote immer aus einer falschen Motivation halten. Nicht immer, das ist eine gute Frage. Die Frage ist, diese historischen Übrigen zunächst einmal ganz allgemein. Das kann jemand sein, der verfolgt wird von irgendwelchen Leuten und der einzige in der Familie ist, der übrig bleibt. Da wird das Wort Übrige verwendet. Das kann sein, dass das Volk Gottes ist, das einen Krieg verliert und dann bleibt ein kleiner Rest übrig und der geht jetzt in die Gefangenschaft. Da haben wir jetzt natürlich das Volk Gottes schon. Aber die Übrigen sind zunächst einmal ganz allgemein Leute, die eine Katastrophe überleben. Kann eine Naturkatastrophe sein, kann ein Krieg sein, kann irgendeine andere Katastrophe sein, ein Gericht Gottes sein, die übrig bleiben. Ganz allgemein. Wir werden jetzt als zweiten Teil sehen, da haben wir jetzt noch nicht drüber geredet, dass es auch eine zweite Gruppe von Übrigen gibt, die ich bezeichnen würde als die treuen Übrigen, die Gott und seinem Ruf treu folgen wollen. Und dann sehen wir noch eine dritte Gruppe von Übrigen, auf die kommen wir noch zu sprechen. Ja. Und manchmal überschneidet sich das auch. Manchmal sind historische Übrige auch mit dem Volk Gottes verbunden, wie zum Beispiel im Exil und aus der Rückkehr von Babylon, aber nicht immer. Ja. Okay.
Sehen, ne? Ob es jetzt religiös ist oder auch in Lebensbeziehungen.
Ja, genau. Und jetzt, wir haben bei dem Allgemeinsten angefangen und wir nähern uns jetzt nach der Pause dem religiösen Bereich, der uns natürlich noch mehr interessiert. Und wir sehen, wie Gott hier auch bestimmte Sachen zuspitzt bzw. deutlicher macht. Und warten wir das noch ab. Ja?